Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Thomas und ich haben uns nicht abgesprochen und es ist so wunderbar, wie der Herr das halt einfach führt. Die Einleitung heute, die Begrüßung von Herrn Thomas, dass er auch diesen Aspekt hin auf den Frieden gelenkt hat. Und heute wollen wir uns diesen Aspekt der Seligpreisung nämlich betrachten, nämlich den Frieden. Denn diese Seligpreisung legt den Fokus auf den Frieden. Und die Bibel berichtet uns sehr viel über den Frieden. Ich habe jetzt nicht alle Bibelstellen nachgezählt, aber ich habe gelesen, dass es bis zu über 400 Bibelstellen gibt, die sich allein nur auf den Frieden beziehen. Und nicht nur in der Bibel, denke ich, ist Friede ein wichtiger Aspekt, sondern auch in unserem Leben, auch in deinem Leben ist Frieden ein wichtiger, etwas Wichtiges für dich. Ich denke, auch für dich hat Frieden einfach einen hohen Stellenwert, denn niemand von uns möchte in Unfrieden leben, irgendwie im Krieg oder in irgendwelche Auseinandersetzungen. Was wir jetzt gerade erleben auf dieser Welt, sind eben die Auswirkungen, wenn der Friede nicht da ist. Große Fluchtbewegungen, Menschen, die vor Gewalt fliehen, die vor Völkerkriege oder Kriege fliehen. Und jeder dürstet eben nach diesem Frieden. Jeder dürstet und lechzt nach einem ruhigen Leben in Friede und in Harmonie. Aber nicht nur dort in diesen kriegsgebeutelten Ländern, sondern überall auf der Welt dürstet man nach Frieden. Jeder schreit nach Gerechtigkeit. Und jeder Mensch wünscht sich in einer Welt, wo noch so viel Zorn, so viel Gewalt und so viel Krieg herrscht. Und was wir auch erleben, ist halt, dass das Engagement für den Frieden auch sehr groß ist. Es gibt die Friedensdemonstrationen, die Sitzblockaden, die Montagsmärsche, Organisationen wie Greenpeace beispielsweise, die sich für den Frieden einsetzen. Wir sehen also, dass Frieden einen hohen Stellenwert hat in unserer Gesellschaft, in unserer Welt. Und jeder schreit nach Frieden. Und so auch du, da bin ich mir gewiss, strebst vielmehr nach Frieden, Versöhnung, Harmonie oder Einigkeit. Und zu diesem Bibelvers, den wir uns heute betrachten, habe ich uns 4 Punkte mitgebracht, die wir uns einfach, ja, die uns helfen sollen, diesen Vers einfach auch zu verstehen. 4 Punkte, die ich uns heute mitgebracht habe. Und zwar Punkt 1, der Verlust des Friedens. Punkt 2, der Urheber des Friedens. Dann ein drittes, die Auswirkungen des Friedens. Und viertens, der Verdienst des Friedens. Für die, die mitschreiben, der Verlust des Friedens, der Urheber des Friedens, die Auswirkungen des Friedens und der Verdienst des Friedens. Und wir wollen direkt einsteigen mit dem ersten Punkt, Verlust des Friedens. Wenn wir die Bibel lesen, dann merken wir, werden wir beobachten, dass die Bibel mit Frieden beginnt. Frieden im Garten Eden. Gott schuf Adam und Eva in sein Ebenbild und hatte mit ihnen Gemeinschaft. Das heißt, Gott wandelte im Garten. Es herrschte also vollkommener Friede und vollkommene Gerechtigkeit. Und womit endet die Bibel? Wenn wir in die Offenbarung schauen, endet die Bibel wieder mit Frieden. Es heißt in der Offenbarung, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Also alles das, was wir jetzt erleben, was so bedrückend ist, was unsere Seele so schmerzt, wird einfach vergehen. Es wird Friede in Ewigkeit herrschen. Kein Leid, kein Schmerz, keine Träne. Und vielleicht fragen sich jetzt einige, ja, aber was ist dazwischen? Was ist zwischen dem Beginn und dem Ende? Und da bin ich mir auch gewiss, da kennt ihr auch die Antwort. Der Friede ist nämlich abhanden gekommen. Wir leben nämlich in einer Welt, die eine große Sehnsucht danach hat. Allein im Jahr 2017 wurden weltweit 222 Konflikte gewalttätig und 20 sogar als ausgewachsene Kriege ausgetragen. Und so sehr wir uns auch bemühen, in dieser Welt Frieden zu haben, ist die Welt nicht friedlicher geworden. Wir haben keinen wirtschaftlichen Frieden, keinen sozialen Frieden, keinen familiären Frieden, keinen Rassenfrieden und keinen kulturellen Frieden. Wir leben in einer friedlosen Welt. Meine Frau ist im Moment bei ihren Eltern, das sind ungefähr 800 Kilometer von hier, die sind jetzt für 2 Wochen dort, um zu entspannen. Und zwischendurch telefonieren wir, haben FaceTime und dann nimmt sie unseren kleinen Sohn mit dazu. Der ist jetzt 1,5 Jahre und dann nimmt sie ihn dazu, damit ich ihn halt auch einfach sehe. Und ich freue mich riesig, die beiden halt einfach zu sehen. Aber das Interessante ist, Liam, der versteht das gar nicht. Er blickt einfach nur in dieses Kästchen und ist einfach regungslos. Und ich erkläre mir das einfach nur so, dass er es halt einfach nicht versteht. Bestimmt fragt er sich, was mache ich in diesem kleinen Kästchen? Kann ich nicht austreten und direkt bei ihm sein? Und er ist einfach ja, teilnahmslos und regungslos, als ob ich einfach Luft wäre. Und so ähnlich ist es mit Menschen in unserer heutigen Zeit. Der Friede ist abhanden gekommen, ist verloren gegangen, wurde zerstört. Und das halt nicht durch Kriege, Konflikte, Streitigkeiten, sondern durch den Sündenfall. Und diese geistliche Dimension ist der Welt fremd. Sie versteht das nicht. So ungefähr wie mein kleiner Sohn, der 800 Kilometer von mir weg ist und einfach nicht versteht, dass ich nicht da bin. Und so ist es für die Welt einfach fremd, dass Kriege, Unfrieden da deswegen da sind, weil einfach die Sünde in diese Welt eingetreten ist. Und das lesen wir auch in Römer Kapitel 5, Vers 12. Darum, Römer Kapitel 5, der Vers 12. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, also durch einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Und unsere Welt, sie versteht diese geistliche Dimension nicht. Es ist nämlich die Sünde, die in diese Welt kam und die Gemeinschaft mit Gott zerstörte. Und seitdem leben wir eben in dieser Welt und alles schreit nach Friede und lechzt nach Gerechtigkeit. Das ist das Problem, nämlich die Sünde. Und die Menschen lieben auch die Sünde viel mehr. Sie stehen unter der Macht der Sünde und dienen nämlich auch dem Fürst dieser Welt. Und auch das bezeugt uns die Schrift, beispielsweise in Epheser Kapitel 2, die Verse 1 bis 2. Auch euch hat er auch erweckt. Hier schreibt Apostel Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandelt, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Also die Welt lebt unter dem Fürsten der Macht, unter der Knechtschaft. Oder beispielsweise Johannes 12, 31. Jetzt ist das Gericht dieser Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Der Fürst dieser Welt wird hinausgeworfen werden, hat Jesus gesagt. Oder Johannes 8, 44, da redet Jesus, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Also sie wollen die Begierden des Vaters, also von dem Teufel, wollen sie tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Und ganz knackig bringt es auch Johannes 1, 5, 19 auf den Punkt, wo es steht, die Welt liegt im Argen. Das ist Johannes 5, 19. Also was wir sehen, ist halt einfach, dass der Friede durch die Sünde zerstört wurde und geraubt wurde und seither die Welt in einem gefallenen Zustand lebt. Die Menschen um uns herum leben unter der Macht des Fürsten und in ihm ist keine Wahrheit. Er ist der Vater der Wahrheit und die Welt, sie leidet unter der Knechtschaft der Sünde und das macht sich bemerkbar in den zahlreichen Konflikten. Und vielleicht sagst du jetzt, aber so schlimm ist es doch heute gar nicht mehr. Der letzte Weltkrieg beispielsweise liegt ungefähr 70 Jahre zurück. Wir leben in Europa und niemand von uns hat beispielsweise Krieg erlebt. Aber da kann ich dich enttäuschen und dir sagen, dass das ein Trugschluss ist. Die Menschen hatten nämlich damals schon ein Problem und die Menschen heute haben genau dasselbe Problem. Und die Welt braucht den Frieden noch weitaus viel mehr. Wir sind so friedebedürftig einfach auf dieser Welt. Aber was hilft es doch, wenn wir nach all dem Frieden einfach innerhalb dieser Welt streben, aber nicht wirklich uns mit dem versöhnt haben, mit dem wir uns versöhnen müssten, um in Ewigkeit bei Christus zu sein. Und das ist das Problem, die Welt erkennt das nicht, all die Bemühungen, so gut wie die auch alle sind, sind alle einfach zum Scheitern verurteilt. Nicht nur den Frieden auf dieser Welt, sondern weitaus dramatischer den Frieden mit Gott. Der Frieden mit Gott, der halt einfach abhanden gekommen ist. Weil der Mensch ist eben nicht versöhnt mit Gott, wie wir eben gesehen haben, wegen der Sünde, ist er im Krieg mit Gott. Er rebelliert, er will nicht zu Christus. Die Gemeinschaft, die Harmonie, Beziehung mit Gott ist verloren gegangen. Es ist kein Frieden im Herzen, die Erde ist Friede leer. Und in Kolosser heißt es auch, Kapitel 1, Vers 21, und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart, nach der Gesinnung in den bösen Werken. Also wir waren einst entfremdet und waren Feinde nach der Gesinnung in den bösen Werken. Vor der Wiedergeburt ist also jeder von uns in Sünde geboren. In diesem Zustand waren wir vor Gott entfremdet und rebellierten auch vor ihm. Und das ist nämlich der verlorene Zustand dieser Welt. Kein äußerlicher Friede und auch kein innerlicher Friede. Wenn ich jetzt diese Predigt einfach an dieser Stelle beenden würde, dann wäre das doch so trostlos. Ich denke, die Stimmung später in der Pizzeria wäre einfach mies. Keine Hoffnung, keine Freude, nur Kriege, Streit. Aber Gott sei Dank hat Gott uns nicht in diesem Zustand gelassen. Und das wollen wir uns einmal im nächsten Punkt anschauen, und zwar der Urheber des Friedens. Was heißt eigentlich Urheber zu sein? Oder was bedeutet dieses Wort? Ein Urheber ist jemand, der etwas versucht, etwas veranlasst oder etwas schafft. Also jemand, der etwas Bestimmtes bewirkt oder etwas Bestimmtes veranlasst hat. Und wer ist der Urheber des Friedens? Das ist Gott. Er ist ein Gott des Friedens. Nicht nur Liebe, Heiligkeit, Wahrhaftigkeit, sondern er ist ein Gott der Liebe. Und das wird uns auch bestätigt in der Schrift, beispielsweise Richter Kapitel 6, der Vers 24. Und Gideon baute dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn Yahweh Shalom, was bedeutet Herr ist Frieden. Oder Römer 16, 20, der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zertreten. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Eine weitere Bibelstelle, die das bezeugt, Epheser 2, 14, denn er ist unser Friede. Und in ein paar Verse weiter, im gleichen Kapitel, Vers 17, und er kam und hat Frieden verkündigt. Also Gott ist ein Gott des Friedens. Er ist der Urheber des Friedens. Er ist Yahweh Shalom. Und wir würden das nicht wissen, wenn Gott sich uns nicht offenbaren würde. Und Gott hat sich uns auf einer wunderbaren Art und Weise offenbart. Wie hat er sich uns offenbart? Nämlich durch seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz. Und es heißt so schön in Lukas Kapitel 2, 13 bis 14, und plötzlich was wir alle schon zu Weihnachten gehört haben. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Herrscharen, die Gott lobten und sprachen: Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Also Friede auf Erden, was die Engel verkündigt haben. Der Friede ist auf diese Welt gekommen durch Jesus Christus. Und Spurgeon hat das einfach so wunderbar einfach ausgedrückt, so in seiner Sprachvielfalt, seiner Begabtheit. Herrlichkeit, Gott in der Höhe. Mit diesen Worten brachten die himmlischen Herrscharen schon vor Urzeiten ihr Lob dar. Sie schalten schon vor Grundlegung der Welt durch das Universum. Aber nun bekam ihr Lob einen ganz neuen Klang. Denn sie konnten etwas Neues hinzufügen und Friede auf Erden. Ist das nicht wunderbar, die Welt, die doch so im Argen liegt, so zerbrochen, so viel Unheil, so viel Dunkelheit, und da kommt einfach das Licht hinein. Da kommt einfach Friede auf diese Erde. Durch Gottes Gnade kam der Sohn, der Friedefürst. Und abermals Spurgeon: aber nun, nach dem Erscheinen des neugeborenen Königs der Juden, ist die Krippe der Ort, wo die Friedensverträge unterzeichnet wurden. Die Krippe ist der Ort, wo die Friedensverträge unterzeichnet wurden. Also Gott ist der Urheber des Friedens, der durch seinen Sohn, den Friedefürsten, Frieden in diese Welt brachte. Und wir dürfen auch Frieden haben durch ihn, durch den Glauben. Schlag doch bitte mit mir Römer Kapitel 5 auf. Römer Kapitel 5, der erste Vers. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir, was haben wir? Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch die Rechtfertigung haben wir Frieden mit Gott. Und hier beginnt nämlich unser innerer Friede, der einfach dieser Welt abhanden gekommen ist. Und auch Kolosser 1,20, auch da könnt ihr gerne mit mir aufschlagen. Kolosser Kapitel 1, Vers 20. Ja, lesen wir schon ab Vers 18. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang hat. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Also er hat uns mit sich versöhnt, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Gott hat Frieden auf diese Welt gebracht. Er ist der Urheber des Friedens. Und ich möchte dich einfach fragen, wie es um dein Seelenheil steht. Hast du diesen Frieden erlebt? Kennst du das, dass der Friede wie so ein warmer Sonnenstrahl einfach in dein Herz einzieht und du diese Glückseligkeit empfindest, diese Freude, mit Gott versöhnt zu sein, all diese Last einfach abzulegen und einfach zu verstehen, du bist ein Sohn und eine Tochter Gottes? Hast du das erlebt in deinem Leben? Wie steht es um dein Seelenheil? Und da kann ich dich nur zurufen: Komm zu Christus, wenn du das noch nicht getan hast, und versöhn dich mit ihm und erlebe inneren, wahrhaftigen, nie vergänglichen Frieden. Es ist so ein Wunder, dass der ewig existierende, lebendige Sohn Mensch wurde. Er wurde einfach gleich seinen Geschöpfen. Also der Schöpfer wurde gleich seinen Geschöpfen. Und das ist so eine wunderbare Wahrheit, so eine Demut, die wir wahrscheinlich in Lebzeiten einfach vollumfänglich nie verstehen werden. Und es ist so schön, diesen Frieden, diesen inneren Frieden erleben zu dürfen. Wir haben uns also soeben betrachtet, dass Gott ein Gott des Friedens ist und er durch seinen Sohn Jesus Christus den Frieden auf diese Welt brachte. Und in den Gläubigen herrscht jetzt wahrer Friede. Er lebt in Versöhnung mit Christus. Was Besseres kann es auf dieser Welt nicht geben. Und wenn Christus in deinem Herzen wohnt, wenn Friede eingezogen ist in dein Herz, dann bleibt das nicht in deinem Zimmer verborgen. Dann bleibt es nicht versteckt, sondern es hat Auswirkungen. Es hat Auswirkungen in deinem Leben. Und das ist unser nächster Punkt, die Auswirkungen des Friedens. Und schlag doch wieder Kapitel 5 auf. Es hat Auswirkungen in deinem Leben. Wir haben in der Predigtreihe bisher vieles über die Seligpreisungen gelernt und auch gehört. Wir wissen jetzt, dass die Seligpreisungen uns nicht zeigen, wie man gerettet wird, sondern wer gerettet wird. Sie zeigen uns nicht, wie man in das Himmelreich kommt, sondern wer in das Himmelreich kommt. Seligpreisungen decken unseren Charakter auf und zeigen, wer wirklich in Christus ist und wie der Christ einfach charakterlich einfach aussieht. Und wir haben auch festgestellt, dass die Seligpreisung keine zufällige Reihenfolge ist. Und nämlich dass die Seligpreisungen aufeinander aufbauen. Und so auch mit der siebten Seligpreisung, Friedensstifter zu sein. Eine Seligpreisung aller vorausgegangenen Seligpreisungen. Ihr könnt euch bestimmt noch erinnern, vor zwei Wochen haben wir uns, dass wir uns den Vers davor angeschaut haben. Glückselig die, die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und ich habe eben gesagt, dass die siebte Seligpreisung darauf aufbauend ist. Und auch da in der Predigt haben wir gehört, dass es sich nicht nur um eine äußerliche Reinigung, nicht nur um einen äußerlichen Aspekt handelt, sondern dass es das innere Herz betrifft. Und das sehen wir auch in Psalm 24. Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände und ein reines Herz hat. Es geht um ein reines Herz. Und dieses reine Herz schafft Gott durch die Wiedergeburt. Und derjenige, der diese Wiedergeburt erlebt hat, der dieses reine Herz hat, ist in der Lage und ist fähig, Frieden zu stiften. Friede entspringt nämlich aus einem reinen Herzen. Und das ist die Auswirkung dessen, wenn in uns der Friede Gottes lebt. Und erst dann sind wir in der Lage, Friedensstifter zu sein, indem wir ein reines Herz haben. Was ist überhaupt ein Friedensstifter? Dieses Wort kommt auch nur einmal in der Bibel vor. Ein Friedensstifter ist jemand, der Friede Gottes durch Christus sucht und als Jünger ist der Bote des Friedens für andere. Also ein Friedensstifter ist jemand, der Friede Gottes durch Christus sucht und als Jünger ist der Bote des Friedens für andere. Also einmal horizontal die Beziehung zu Christus und einmal vertikal in den Beziehungen zu anderen Menschen. Er ist aktiv. Und das sagt uns auch dieser Bibelvers, dass glückselig die Friedensstifter sind. Im Urtext heißt es, Frieden stiften. Also es ist ein aktiver Part, ein Bemühen nach Frieden. Es geht hier nicht darum, einfach passiv zu sein, sondern es geht darum, aktiv nach dem Frieden zu suchen und aktiv den Frieden einfach auch zu stiften. Und es geht auch nicht darum, einfach nur Friede zu haben und irgendwelche Kompromisse einzugehen. Irgendwas zu überdecken, indem man halt einfach nur so einen oberflächlichen Frieden hat. Und das sehen wir beispielsweise auch in Matthäus 10, 34. Das könnt ihr auch gerne mit mir aufschlagen. Matthäus 10, der Vers 34. Hier spricht Jesus: Meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf diese Erde zu bringen. Frieden auf diese, die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und vielleicht fragen sich ja, wie passt das jetzt zusammen? Jesus kam nicht, Friede auf diese Erde zu bringen, sondern das Schwert. Und einerseits hören wir heute, glückselig sind die, die Frieden stiften. Und das ist der Punkt, dass Friede nicht einfach nur auf Kosten irgendwelchen Dingen geschlossen wird und man auch keine Kompromisse eingeht, um Frieden zu haben. Jesus schloss keine Kompromisse mit der Sünde. Er tolerierte keine Sünde. Er kam, um Sünder zu retten. Und Jesus schließt einfach keinen oberflächlichen Frieden, den man einfach alle zu sich ruft. Das passt auch mit seinem Wesen gar nicht zusammen. Jesus schließt keinen Frieden mit der Sünde. Und das bedeutet, dass Friede nicht irgendwie geschlossen wird und andere Dinge einfach überdeckt. Denn wo wirklicher Friede herrscht, da herrscht nämlich auch Gerechtigkeit, Wahrheit und Geradheit. Psalm 85 sagt: Gnade und Wahrheit sind sich begegnet, Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. Also auch hier dieses Paar, Gerechtigkeit und Friede. Oder in Jesaja 32, Vers 17: Und das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein. Also das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein. Sacharja 8, 19: Doch die Wahrheit und den Frieden liebt. Also auch hier wieder dieses Pärchen. Wahrheit und Frieden. Malachi, Kapitel 2, Vers 6. Zuverlässige Weisung war in seinem Mund und Unrecht fand sich nicht auf seinen Lippen. In Friede und Geradheit lebte er in mir. Und viele brachten es zur Umkehr von Schuld. Also Friede nicht auf Kompromisse der Wahrheit, Geradheit oder Gerechtigkeit. Dort, wo man Gerechtigkeit einbüßt und Geradheit und Wahrheit, da herrscht kein wahrer Friede. Da herrscht keine Harmonie, da herrscht keine Einigkeit. Das ist nur oberflächlicher, vermeintlicher Friede. Dort, wo wirklich wahrer Friede herrscht, da herrscht Einigkeit, da herrscht Wahrheit und Gerechtigkeit. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Wieder aus meiner Ehe. Und zwar, als wir frisch verheiratet waren und so in der Phase waren, das Ganze ja, einfach gemeinsam in die Ehe zu starten, dann lag es uns halt einfach auf dem Herzen, Epheser Kapitel 4, 26 als ein wichtiges Prinzip in unserer Ehe zu nehmen und sich danach zu orientieren. Für viele, die vielleicht nicht wissen, was da steht, 4,26, da heißt es: Lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Also eine Empfehlung für mich, die noch heiraten wollen: Lernt diesen Vers auswendig, sonst dürft ihr nicht heiraten. Und zwar gab es eine Begebenheit in unserer Ehe, da hatten wir einen Konflikt. Und diesen Konflikt haben wir halt nicht direkt bereinigt. Wir haben diesen Konflikt nicht direkt ausgetragen. Und wir haben uns dieses Prinzip felsenfest vorgenommen. Und wir lagen schon im Bett und das Licht war schon aus. Aber insgeheim dachte jeder, wer macht den ersten Schritt? Und dann lagen wir und tatsächlich, jemand hat den ersten Schritt gemacht. Sag euch aber nicht wer. Und dann ging das Licht an, wir haben gemeinsam gebetet, wir durften uns versöhnen, wir haben gemeinsam gebetet, haben uns versöhnt und sind dann schlafen gegangen. Der Punkt ist halt einfach, am nächsten Tag, die Welt würde sich weiterdrehen, alles, wir könnten machen, als ob alles in Ordnung wäre. Wir hätten den Konflikt nicht ausgetragen, wir könnten nach außen machen, so als ob wirklich Friede wäre. Aber in Wirklichkeit würde da keine Gerechtigkeit herrschen und auch keine Wahrheit. Wir würden einfach einen Kompromiss einfach eingehen. Und zwar einfach diesen Konflikt irgendwie unterdrücken. Und das ist kein wahrer Frieden. Also Frieden nicht auf Kompromisse der Wahrheit oder Gerechtigkeit. Im Alten Testament sehen wir auch zu Zeiten von Jeremia, dass die Lieblingsbotschaften der falschen Propheten die des Friedens waren. Der Prophet Jeremia, der Sprecher Gottes für Versöhnung, vermittelte nämlich einem abtrünnigen Volk das Wort Gottes und rief das Volk zu ihm zurück. Das Volk wollte nicht auf ihn hören, weil es sein Rezept für Frieden mit Gott nicht mochte. Und da gab es die falschen Propheten, die gesagt haben, Gott ist nicht zornig, es ist alles gut. Gott liebt euch so, wie ihr seid. Und Jeremia ging zum Volk und sagte zu diesen Propheten, Friede, Friede, obwohl es kein Friede gibt. Also Friedensstifter, was wir auch schon gehört haben zu sein, bedeutet einfach wirklich ein aktiver Friedensforscher, Friedensstifter zu sein. Aktiv zu sein, nicht passiv. Was eben halt auch Kraft erfordert, was Mühe erfordert, Anstrengungen erfordert. Immer da hineinzureden, wo man versucht, alles zu überdecken oder Kompromisse einzugehen. Und das fordert einen einfach heraus. Aber hier macht die Schritt uns Mut, dass glückselig diejenigen sind, die halt eben Konflikte nicht scheuen und keine Kompromisse eingehen, sondern wirklich wahren, biblischen Frieden suchen. Und wir werden so ermahnt und so ermutigt, auch in der Schrift, wirklich diesen Frieden nachzujagen. Hört einfach mal zu, in Römer 14, 19. So lasst uns nun dem nachstreben, was dem Frieden und dem, was der gegenseitigen Erbauung ist. Oder in Hebräer 12, 14. Jagt dem Frieden nach. Auch in 1. Petrus, denn wer das Leben liebt und gute Tage sehen will, der halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Und dieses Wort nachjagen oder nachzustreben steht auch für das Wort verfolgen. Also im Sinne von einem intensiven Bemühen, jemanden gefangen zu nehmen. Also stellt euch einfach mal vor, was wir alle als Kinder bestimmt gespielt haben, das Spiel Fangen. Und da sind wir doch eifrig hinterhergelaufen, um jemanden wirklich zu fangen und einfach mal zu berühren. Und das ist das Bild. Ein intensives Bemühen nach dem Frieden. Ein Streben, ein aktiver Part zu sein, um einfach Frieden zu stiften, nichts unversucht lassen, um das Ziel Frieden mit anderen Menschen auch zu erreichen. Wie können wir jetzt als Friedensstifter leben? Wir haben uns jetzt gerade den Punkt, die Auswirkungen des Friedens Gottes in unserem Leben auch angesehen, dass durch die Versöhnung und durch das reine Herz wir überhaupt in der Lage sind, Frieden zu stiften. Ich habe uns ein paar Punkte mitgebracht. Habe zunächst inneren Frieden durch die Erlösung und Vergebung der Sünde. Das ist der erste Schritt. Habe inneren Frieden durch die Erlösung. Bedenke auch, dass in Konflikten oft ganz und teilweise die Schuld bei uns liegt. Nicht immer die Schuld bei anderen zu suchen, sondern oft liegt auch die Schuld in uns begründet. Sei auch ein Friedensstifter, indem du andere mit Gott versöhnst. Dir wurde nämlich Gnade erwiesen, damit du anderen Gnade erweisen kannst. Und hier ruft uns auch die Schrift zu, Kapitel 2. Korinther, Kapitel 5, der Vers 18 bis 21. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, wie denn Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretung nicht zurechnete und ihm in uns das Wort der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte, durch die Versöhnung sind wir Gesandte an Christi Stadt, in dem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Also wir werden aufgerufen an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. So können wir als Friedensstifter, so können wir Friedensstifter sein, indem wir andere Menschen aufrufen, sich mit Gott zu versöhnen. Wir bewahren auch unsere Einheit in der Jugend oder in der Gemeinde, indem wir Friedensstifter sind. So oft lesen wir gerade in den Briefen von Apostel Paulus an die Gemeinden, wo so viel Spaltungen herrschte, so viel Zank auch. Und Apostel Paulus ruft immer auf, dass die Einheit da ist. Versöhnt euch, lebt in Einheit. Und auch da werden wir einfach aufgerufen, die Einheit zu bewahren. Nicht Konflikte zu suchen unter Geschwistern, sondern Konflikte zu lösen und Frieden untereinander zu haben. Und das ist, denke ich, hoffentlich aller Herzenswunsch, einfach diese Einheit wirklich zu bewahren. Ein Friedensstifter zu sein in der Jugend, in der Gemeinde. Und ein anderer Punkt, schiebe jeden Rachegedanken von dir weg. Vergelte nämlich Böses nicht mit Bösem. Und vertraue darauf, dass Gott Gerechtigkeit schaffen wird. Er hat nämlich verheißen, für unser Recht zu sorgen, nicht um unsere Gerechtigkeit in Rechnung zu tragen, sondern um uns dieser Sorge zu entheben. Vielmehr versuche Böses mit Gutem zu vergelten. Wie können wir als Friedensstifter leben? Das war die eine Frage. Und die andere Frage auch, wie wachsen wir als Friedensstifter? Wie können wir als Friedensstifter wachsen? Erster Punkt, indem du ständig deine Sünden in deinem Leben loswirst. Wenn du lernst, die Sünde zu bekämpfen, wenn du lernst, durch Christi Gnade die Sünde auch zu besiegen, dann kannst du ein Werkzeug sein, um andere darin anzuleiten, die Sünde zu bekämpfen und ihn zur Buße zu führen und Versöhnung mit Christus zu haben. Indem du auch ehrlich bist, unser zweiter Punkt, ignoriere nämlich nicht das Problem und verharmlose die Sünde nicht. Sage nicht Friede, Friede, wo Friede herrscht, wo nicht Friede herrscht. Aber auch indem du einfach ein guter Zuhörer bist, was uns Männern ja meistens schwer fällt. Sei ein guter Zuhörer. Es ist nicht einfach. Wir werden auch ermahnt, sei schnell zum Zuhören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Auch da entstehen viele Konflikte, weil man eben nicht richtig zugehört hat. Und indem du deine Worte und deinen Tonfall sorgfältig wählst. Sprüche 17, 27, wer seine Worte zügelt, besitzt Erkenntnis und wer kühlen Geist bewahrt, ist ein verständiger Mann. Unser fünfter Punkt, indem du auch ein Beter bist. Trage die Kämpfe zuerst im Gebet aus, bevor du mit jemandem Jan, über den Konflikt beispielsweise redest. Rede mit Gott darüber, bevor du sie auch persönlich ausfechtest mit ihm. Lege es Gott nieder und sei ein aktiver Beter. Wir haben uns jetzt soeben die Auswirkungen des Friedens angeschaut. Wir werden ermahnt, dem nachzujagen. Doch unser Text hört nicht damit auf. Wie andere Seligpreisungen hat auch diese Seligpreisung eine Verheißung für uns. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Gottes Söhne heißen. Der Verdienst des Friedensstifters ist der ewige Segen als Gottes Kinder im Reich Gottes. Und auch nur die werden Kinder Gottes heißen, die eben Friedensstifter sind, die Frieden, sich um Frieden bemühen. Und dieser Ausdruck Söhne Gottes bezieht sich halt auf jemanden, der Gott ähnlich ist und den Charakter Gottes verkörpert. Und auch hier nochmal die Erinnerung, dass die Seligpreisung den Charakter eines Christen offenbart. Es geht nicht einfach nur darum, Frieden stiften, sondern wie wir schon gehört haben, im Herzen beginnt der Frieden. Und diejenigen werden Söhne Gottes genannt werden. Ist es nicht wunderbar, dass wir so ein Erbe haben, so ein wundervolles, so ein reiches Erbe in Jesus Christus? Stellt euch mal vor, ihr seid gut befreundet beispielsweise mit einer älteren Dame oder mit einem älteren Herr. Ihr begleitet sie, pflegt Gemeinschaft mit dieser Person und verbringt einfach viel Zeit. Doch irgendwann kommt dieser Moment, diese Dame oder dieser ältere Herr, sie sterben. Und eines Tages bekommt ihr plötzlich einen Anruf und es heißt, die Dame oder der ältere Herr haben euch ein Vermögen geerbt und plötzlich seid ihr reich. Die Dame oder der Herr haben kein Nachkommen und ihr wurdet bestimmt dafür, dass ihr das Erbe bekommt. Von heute auf morgen reich. Aber ihr Lieben, so schön das halt auch einfach wäre, umso schöner ist doch, dass wir ein Erbe haben im Himmel, was einfach weitaus viel bedeutender ist, wie jeglicher materielle Segen, wie jeder materielle Reichtum hier auf dieser Erde. Und dieser materielle Reichtum ist einfach nichts im Vergleich zu dem Erbe, was uns erwartet im Himmel. Römer 8,17 sagt, sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, und zwar Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir nämlich mit ihm leiden, um einst auch an seiner Herrlichkeit teilzunehmen. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, und zwar Erben Gottes. Nichts ist also damit vergleichbar, ein Kind Gottes zu sein. Und Söhne Gottes bedeutet auch, dass wir eine Beziehung, es drückt auch eine Beziehung zu Gott aus. Es ist ein Ausdruck der Würde und der Ehre. Als Gottes Friedensstifter ist uns also der herrliche Segen der ewigen Sohnschaft in seinem ewigen Reich verheißen. Und Friedensstifter zu sein, ist auch ein Kennzeichen eines wahren Kindes Gottes. Wenn du keinen Frieden stiftest, ständig störst oder streitlustig bist, dann bist du entweder ungehorsam oder kein Kind Gottes. So hart ist das. Wenn du den Streit mehr liebst, wenn du nur danach Ausschau hältst, wo du einen Konflikt anfangen kannst, dann bist du entweder ungehorsam oder kein Kind Gottes. Die Seligpreisung offenbaren nämlich den Charakter eines Christen. Wir werden Friedensstifter sein. Und dieser Part ist auch in einem Passiv geschrieben. Wir werden gerufen als Söhne Gottes. Nicht wir geben uns diese Bezeichnung, sondern Gott gibt uns diese Bezeichnung. Wir werden in Ewigkeit so gerufen und Gott nennt uns als Sohn und Tochter, weil Gott uns zu seinen Kindern erklärt hat. Unsere Eltern beispielsweise haben alles für uns getan, damit wir wohlbehütet aufwachsen, haben auf uns aufgepasst, haben sich in uns investiert. Unsere Eltern, jeder würde sagen, sind die Besten. Aber wie viel mehr unser Gott, unser Vater, der einfach seinen Sohn für uns gegeben hat. Er ist der viel bessere Vater als unsere irdischen Eltern. Es heißt auch in Lukas 6, 35, vielmehr liebt eure Feinde und tut Gottes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen, so wird euer Lohn groß sein. Also unser Lohn wird groß sein. So eine Fürsorge von Gott, unserem Vater. Und in Galater 3, 26, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben. Ich komme langsam zum Ende, ihr Lieben. Ich habe uns noch ein Zitat mitgebracht von einem Prediger. Und er hat das so schön einfach auf den Punkt gebracht. Wenn wir keine Friedensstifter, sondern Unruhestifter sind, sind wir mit hoher Wahrscheinlichkeit keine wahren Kinder Gottes, egal wie sehr wir unser Evangelium zur Schau stellen. Friedensstifter sind manchmal Störenfriede um des Friedens willen, aber keine Störenfriede, die Gerüchte und Klatsch über andere verbreiten. Wenn sie ständig Unzufriedenheit schüren, wenn sie keine Freude an der Berichterstattung über Probleme und Skandale finden, wenn sie allkritisch sind, immer Fehler suchen, wenn sie nicht bereit sind, sich an Friedensstiftung zu beteiligen, wenn sie gemein sind, wenn diese negativen Eigenschaften ihr Leben kennzeichnen, sind sie wahrscheinlich kein Christ. Es klingt vielleicht hart, aber da rufe ich auf, prüfe dich. Prüfe deinen Charakter. Wie steht es in deinem Leben? Bist du bemüht um Frieden? Jagst du aktiv nach dem Frieden? Bist du versöhnt mit Christus? Wir haben uns vier Punkte angeschaut. Den Verlust des Friedens, den Urheber des Friedens, die Auswirkung des Friedens und den Verdienst, den Frieden, nämlich die Sohnschaft Gottes. Und ich bitte sehr, ihr Lieben, dass unsere Jugend eine Jugend ist, in deren Herzen einfach der Friede herrscht. Und wir dadurch einfach Kraft anlegen, nach dem Frieden mit anderen Menschen zu suchen. Dass wir eine Jugend sind, die Konflikte löst und sie nicht einfach nur unter den Teppich kehrt. Dass wir die Sünde wirklich hassen und aus Liebe zu unseren Geschwistern uns ermahnen, damit Friede und Einigkeit und Versöhnung herrscht. Und das ist mein Wunsch für uns, dass wir als Friedensstifter aktiv den Frieden nachgehen und keine Kompromisse mit der Gerechtigkeit und Wahrheit machen. Und wenn du heute vielleicht gemerkt hast, dass du dem Frieden nicht nachgehst, dass du vielleicht streitlustig bist oder den Frieden nicht möchtest, dann prüfe dich, ob du ungehorsam bist oder ob du noch kein Kind Gottes bist. Verpasse nicht die Chance, dich mit dem Friedenfürsten zu versöhnen. Solange es noch heute ist, solange wir noch heute leben, ruft uns Christus zu, sich zu versöhnen. Nutze die Möglichkeit, um einfach wirklich wahren Frieden im Herzen zu haben und fange an, ein Leben als Friedensstifter zu leben. Denn sie werden Söhne Gottes heißen. Amen. Amen.